Dies und das, der Buchpodcast.
Hallo Larissa.
Hey, servus.
Guten Morgen.
Ja, servus.
Ich habe so Hunger.
Warum? Hast du noch nichts gegessen?
Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ja, das macht man eigentlich nicht, gell? Dass man hungrig podcastet. Aber immerhin, hey, wir sind bei Lies und das Nummer 9. Ist das nicht cool?
Ja, total. Total.
Ja, das ging jetzt ganz schön schnell. Wir haben so viel fleißig gelesen. Ich habe extra am Wochenende noch ein Buch fertig gelesen, damit ich das jetzt hier vorstellen kann heute. Also ich will nicht behaupten, dass es ein Lesestress war, aber ich habe es ganz, ganz schnell noch fertig gelesen, extra nur für dich.
Guck. Du meinst dieses achte Buch, das du in der Woche gelesen hast, statt sieben?
Nein, ich habe wirklich nur dieses eine, aber das hat 700 irgendwas Seiten. Also insofern, es hat sich angefühlt wie acht.
Das würde ich überhaupt gar nicht schaffen. Ja, krass. Aber natürlich, wenn es sich lohnt, ist es natürlich einfach ein Geschenk. Da bin ich ja total gespannt. Ist die Hauptperson?
Ich habe ja dieses Jon Fosse-Buch gesucht. Über das wir jetzt schon seit Ewigkeiten sprechen. Ich habe das ja gekauft.
Ja.
Ich finde es nicht mehr.
Nein,
weil ich dachte mir, ich könnte
Ernst.
Das jetzt noch schnell lesen, damit ich dann darüber reden kann, weil es ja so schön dünn ist. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Es ist irgendwie verschollen.
Also der Nobelpreisträger, auf den wir so gespannt sind, ob er lesbar ist, ob man auch ein bisschen Spaß mit ihm haben kann.
Ja, ich wollte euch ja berichten, ob es sich lohnt, aber... Naja, vielleicht nächstes Mal. Ich werde nochmal suchen gehen. Vielleicht hast du der Osterhase versteckt.
Es muss doch in irgendeinem verdammten Bücherstapel sein.
Ja, aber davon gibt es halt einige. Also ich werde mich nochmal auf die Suche machen.
Frag einfach bei deinem Sohn mal nach. Vielleicht hat er sich einfach das Buch heimlich ausgeliehen und liest es.
Das kann sein. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Da werde ich mal fragen. Und meine Mama werde ich auch mal fragen. Vielleicht habe ich es der ja geliehen. Ja, genau. Also ich mache mich auf die Suche. Aber wir haben trotzdem für heute natürlich ganz viele interessante Bücher dabei. Und ich würde sagen, wir starten wie immer mit unseren ersten Sätzen, um euch ein bisschen neugierig zu machen auf diese Bücher. Fängst du an?
Mein erster Satz lautet, es begann damit, dass Mathilde am Blick von Etienne etwas Merkwürdiges auffällt. Es begann damit, dass Mathilde am Blick von Etienne etwas Merkwürdiges auffällt. Die Sache war jedoch nicht der Rede wert. Fängt nicht jedes Unglück mit etwas Unscheinbarem an?
Klingt französisch von den Namen her, oder?
Mathilde d'Etienne, selbstverständlich, bien sûr. Tu as raison, bien sûr. Ja, aber fängt nicht jedes Unglück mit etwas Unscheinbarem an?
Ja.
Großes Drama. Dein erster Satz?
Mein erster Absatz, sage ich mal. Er wohnt allein im dritten Stock eines alten Backsteinhauses, ohne Ausblick auf den Himmel. Aus dem Fenster sieht er nur ihr Fenster, kaum mehr als eine Armlänge entfernt auf der anderen Seite der Gasse, wo sie im dritten Stock des alten Nachbarhauses wohnt. Keiner von beiden kennt den Namen des anderen. Sie haben nie miteinander gesprochen. Es ist Winter in Chicago.
Liebe ich jetzt schon. Ist genau mein Ding. Menschen, die sich mit ihren Hauswänden direkt gegenüber befinden. Man kriegt ein bisschen mit von dem anderen, wie er lebt, was er macht, wenn sie in der Küche steht. Ich habe mal so eine Situation gehabt, mal in New York, als ich aus dem Hotel guckte, 57. Straße, Ecke Broadway und auf der anderen Seite so ein Riesenhochhaus und da war eine Frau und die saß erst am Klavier und dann ist sie in das Zimmer links gegangen, das war dann das Fenster direkt daneben und dann ist sie ins Bett gegangen und hatte dann noch ein Buch in der Hand beim Einschlafen und ich war so dabei und guckte wie in einem Film, guckte ich und verfolgte. Das ist ein Bild, bis heute trage ich das im Herzen. Ich liebe sowas.
Du warst ein Spanner, Christian.
Ja, was heißt Spanner? Das ist wie im Film eigentlich. Weißt du, du gehst diese ganzen Fenster durch und das Fenster ist beleuchtet und dann guckst du rein. In Berlin ist es ja ähnlich auch bei den dichten Hauswänden. Und wenn ich ab und zu bei einem Freund bin, die sind nur deutlich weiter weg, die Fenster.
Ja, stimmt.
Wobei, aber das war cool. Ich mag sowas. Das sind wieder zwei Menschen. Das ist wieder so eine Art Love Story, so eine Liebesgeschichte, definitiv. Ist genau mein Ding. Bin ich richtig gespannt. Ja, dann fang doch aber gleich damit an. Hör mal, spann mich doch nicht länger auf die Folter.
Also es geht um das Buch Wellness von Nathan Hill. Und es geht um Jack und Elizabeth. Die lernen sich in den 90ern in Chicago, wie wir schon gehört haben, kennen. Und 25 Jahre später sind sie dann verheiratet, haben einen Sohn und haben sich irgendwie verloren als Paar. Und Nathan Hill beschreibt aus beiden Blickwinkeln, wie es dazu kam, dass sie sich verloren haben. Erst, dass sie sich gefunden haben, dann, dass sie sich verloren haben. Und er taucht auch in die Geschichten der beiden ein, in die Kindheit. Und es folgen dann Sätze wie, es scheint, hält die Einsamkeit ihn umschlossen wie ein Knopfloch. Oder sie sind beide nach Chicago gekommen, um Waisen zu werden. Das fand ich auch sehr interessant. Also um ihr Elternhaus hinter sich zu lassen und auch eigentlich den Kontakt zu ihren Familien abzubrechen und was Eigenes sich aufzubauen. Und während wir lesen, wie die beiden zu einem Paar wurden und viele Jahre miteinander verbrachten, hält uns Nathan Hill den Spiegel der Zeit vor. Es geht um Selbstoptimierung, um ein Abnehmprogramm per Smartwatch, darum, wie man sehr leicht durch den Facebook-Algorithmus in die Welt der Verschwörungstheorien abrutschen kann und um seltsame Helikoptereltern. Also alles so Themen aus unserer Gesellschaft, aus unserer Zeit. Jack ist Künstler und Dozent an der Uni und Elizabeth arbeitet für eine Firma namens, wie der Titel des Buches, Wellness. Okay. Und diese Firma verkauft, kurz gesagt, Menschen Placebos, um zum Beispiel deren Liebesleben wieder in Schwung zu bringen. Oder auch andere Dinge. Und das alles wird zu Beginn psychologisch unterfüttert. Und da heißt es dann, die wissenschaftlichen Erkenntnisse besagten, dass Menschen in mittleren Jahren ständig ein Gefühl mit sich herumtrugen, das statistisch betrachtet so war, als wäre jemand, der ihnen nahestand, kürzlich gestorben. Genauso fühle sie sich, sagte Elizabeth. Also ganz schön schachtelig, aber wenn man mal drüber nachdenkt, das ist sehr nett. Also es wird immer mit Psychologie begründet, mit Studien begründet. Sie kriegt ja dann ihren Sohn und der ist ein bisschen anders. Der hat irgendwie ADHS, glaube ich. Und dann liest sie ganz, ganz viele Studien und bringt die dann auch alle irgendwie mit ein. Also dann wirst du über seitenweise über verschiedenste Erziehungsstudien geleitet, die sich aber gegenseitig dann wieder widersprechen. Also du bist danach nicht schlauer als vorher, weil das alles irgendwie dich total verwirrt. Es ist also insgesamt so, die Klammer des Buches ist eine Beziehung und dann taucht es aber immer wieder ein in so sachbuchähnliche Aufsätze eben über Algorithmen bei Facebook. Also da wird sehr, sehr genau beschrieben, wie die verschiedenen Algorithmen bei Facebook wahrscheinlich funktionieren. Dann kratzt es wieder irgendwie die Kurve und erzählt was über das Leben in der amerikanischen Prärie, also so im Middle of Nowhere, wie das irgendwie dann immer abgefackelt wird und so. Also es sind 736 Seiten. Und ich finde, du weißt schon, du kennst mich mittlerweile, ich finde, 500 hätten gereicht. Also ich hätte als Lektorin mal wieder 200 Seiten rausgestrichen, weil ich finde, die hätte es nicht unbedingt gebraucht.
Das ist aber viel.
Du, es ist zum Beispiel, ich finde die Geschichte von den beiden Personen so stark und ich lese das so gerne. Und auch von mir aus diese Facebook-Sachen und so, das ist auch interessant. Und das mit diesem Abnehmen-Dings war auch interessant. Aber es führt halt immer wieder weg von der Geschichte. Und dann ist zum Beispiel ganz lang werden die Vorfahren von Elizabeth aufgezählt, die es zu verschiedenen Reichtum gebracht haben und wie sie das geschafft haben. Und das hätte ich als Lektorin jetzt zum Beispiel rausgestrichen, weil das hat mich total weggebracht von der eigentlichen Geschichte. Weil am stärksten sind diese nachdenklichen Teile, in denen es um dieses Paar geht und darum, wie sie zu dem wurden, was sie gemeinsam sind. Aber ich glaube eben, dieser Nathan Hill wollte halt noch ganz viel unterbringen. Er wollte ADHS unterbringen, er wollte eine Sexorgie unterbringen, er wollte eine mustergültige Instagram-Mama irgendwie und Kindheitstraumata und sowas unterbringen. Also er hat sehr, sehr viel reingestopft und ich finde, das hätte es alles nicht gebraucht. Es wäre vielleicht noch stärker gewesen, wenn es nicht so viele Detours genommen hätte, Umwege gefahren wäre. Ja. Aber trotzdem, am letzten Endes habe ich einiges gelernt durch das Buch. Es macht Zusammenhänge deutlich und wirkt noch lange nach. Und ich muss aber sagen, nach Demon Copperhead und Wellness wird es jetzt Zeit für ein dünnes Buch, das nicht in Amerikas Ödnis spielt, weil ich gemerkt habe...
Hey, Jan Fosse, Norwegen.
Und ich habe die beide direkt hintereinander gelesen und zwar beide im E-Book-Reader. Und da geht es mir manchmal so, dass ich dann nicht mehr genau weiß, was ich eigentlich gerade lese. Und ich habe angefangen, die beiden so durcheinander zu wirbeln, weil sie schon Ähnlichkeiten haben. Also weil sie eben so in diesem öden Teil von Amerika spielen und so. Also insofern, ja, jetzt als nächstes lese ich irgendwas Erbauliches, Dünnes.
Das Gute am E-Book-Reader war, dass du eigentlich das relativ hässliche Cover von Wellness nicht die ganze Zeit sehen musstest. Oder?
Das
ist so auch irgendwie so ein bisschen, was ist das? Ich sehe es einfach vor mir, es ist ein hellgrünes oder einfach ein grüner Hintergrund und dann haben wir so ein rotes Dreieck in der Mitte mit dem Pärchen. Wir sehen es von hinten, Arm in Arm, glaube ich, aber... Das sieht so mathematisch aus. Das sieht so ein bisschen.
So eine hässliche Typo dazu.
Nach Intelligenztest für Kinder oder bei der Kita aus, irgendwie, wenn man durch irgendwelche bestimmten geometrischen Figuren irgendwelche Klötze stecken muss. Hat es einen Hintergrund, dieses rote Dreieck zum Beispiel?
Das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Wahrscheinlich schon, aber okay. Mir, also es ist mir jetzt nicht untergekommen beim Lesen.
Ja, okay, hätte sein können.
Dieser Wellness-Gedanke ist natürlich schon, dass du immer zum Beispiel mit Typos, also mit Schriftarten spielst, um bestimmte Menschen anzusprechen. Insofern kann es schon sein, dass der Grafiker oder die Grafikerin sich das dabei gedacht hat, dass dann diese Wellness-Schrift so ein bisschen dreidimensional wirkt. Aber mich hat das Cover auch nicht angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Es wirkt so ein bisschen wie wenn ich ein Cover machen würde, ehrlich gesagt. Aber das Buch ist besser als das Cover, auf jeden Fall. Also lass dich nicht davon abschrecken. Aber bei Demon Copperhead war es auch so, da hat mich auch das Cover überhaupt nicht angesprochen, weil es einfach nur so eine Schnörkelschrift auf lila Grund war. Also das fand ich auch ein bisschen komisch.
Gibst du mir einmal noch deinen verschachtelten Satz von vorhin? Kannst du den einmal noch mal lesen?
Den mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen?
Richtig, genau.
Ja. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse besagten, dass Menschen in mittleren Jahren ständig ein Gefühl mit sich herumtrugen, das statistisch betrachtet so war, als wäre jemand, der ihnen nahestand, kürzlich gestorben.
Da kann man auch jetzt beim zweiten Mal hören, einfach noch drüber nachdenken. Also man spürt, dass da irgendwas richtig Cleveres ist, aber man muss ganz schön arbeiten im Kopf.
Ja, genau. Also das war von Nathan Hill, Wellness. Und vielleicht können wir ja mit unserer Buchhändlerin darüber sprechen, was sie von diesem Cover hält und generell, wie wichtig Cover sind beim Buchkauf, oder?
Ja, und vor allem, was ihr liebstes Cover ist.
Also, yes.
Also aktuell. Gute Frage. So. Okay.
Genau.
Ja, dann rufen wir sie doch mal an, ne?
Jo.
Ja, wir sind in Frankfurt bei Sandra Thoms und sagen mal guten Tag nach Frankfurt. Hallo.
Ja, hallo aus Frankfurt zurück.
Sag mal, Sandra, du hast gerade eine eigene Buchhandlung neu aufgemacht. Du traust dich was?
Ja, wie man es sieht. Warum nicht eine Buchhandlung?
Genau, erzähl mal, wie es dazu kam.
Ich arbeite in der Zwischenzeit seit 20 Jahren in meinem eigenen kleinen Verlag und kleiner Independent-Verlag, der Dryas Verlag. In der Zwischenzeit habe ich mich auch mit anderen Independents zusammengetan zu der Beda und Toms Media Gruppe. Und wir haben halt festgestellt, gerade verändert sich sehr, sehr viel auf dem Buchmarkt. Die großen Ketten werden immer größer und die kleinen verschwinden. Und wenn kleine Buchhandlungen verschwinden, bedeutet das einfach auch weniger Sichtbarkeit für Independent, weniger Sichtbarkeit für kleine Verlage, für Self-Publishing. Und dann kam der für mich relativ naheliegende Gedanke, naja, wenn die Sichtbarkeit weniger wird, dann schaffe ich doch einfach Sichtbarkeit mit einer eigenen Buchhandlung. Wichtig ist, in der Buchhandlung stelle ich natürlich nicht nur meine Bücher aus. Es ist eine fantastische Buchhandlung.
Aber die sind natürlich alle vorne in erster Reihe, ne?
Die sind natürlich auch da, aber wir machen ja nicht nur Fantastik. Also Dryas ist tatsächlich ein Krimi-Verlag. Und tatsächlich habe ich aber den Schwerpunkt Fantastik gewählt, weil ich denke, das ist momentan ein Genre, das sehr, sehr viel Neues zu bieten hat. Und das war mir auch wichtig, wenn ich schon einen neuen Kanal eröffne, dann auch mit Büchern, die Neues erzählen.
Also reden wir von klassischer Fantasy? Habe ich das richtig verstanden? Mit Fantastik?
Von der Fantastik. Also das heißt Fantasy, Science Fiction und Horror sind die drei Genres der Fantastik.
Ah ja, guck mal, sehr schön. Aha. Wusste ich nicht.
Wieder was gelernt, genau. Aber erklär uns doch bitte mal, warum es so wichtig ist, dass es eben auch kleine, unabhängige Verlage und Buchhandlungen gibt. Buchhandlungen hast du schon angesprochen, aber warum ist es so wichtig, dass man auch die kleinen Verlage unterstützt?
Neues kommt im Regelfall nicht von den großen Verlagen, sondern von den kleinen. Das liegt nicht daran, dass die Großen das nicht wollen. Das liegt einfach daran, dass die Großen ganz anderen wirtschaftlichen Zwängen unterliegen. Und das bedeutet, kleine Verlage arbeiten sehr viel mit unwirtschaftlicheren Herangehensweisen. Und das heißt, die können sich auch mal trauen, ein Debüt auf den Markt zu werfen, bei dem man sagt, naja, die Zielgruppe hier wird jetzt nicht gigantisch groß sein. Oder das ist ein sehr neues, sehr spezielles Thema. Da wissen wir einfach nicht, was passiert. Während das für einen großen Verlag, der einfach wirtschaftlichen Zwängen unterliegt, nicht so einfach ist. Es gibt natürlich auch immer mal wieder neue Dinge, die ausprobiert werden. Aber tatsächlich ist es schon immer so gewesen, dass neue Themen, neue Autoren in der Regel von kleinen, unabhängigen Verlagen kamen oder aus dem Self-Publishing. Und wenn die erfolgreich waren, dann wurden sie von den größeren übernommen.
Wir haben uns gerade über Cover hier unterhalten und wie wichtig Buchcover sind. Was ist dein liebstes Cover im Moment, das du besonders gerne nach vorne ausstellst, weil es für Aufmerksamkeit sorgt? Und wir googeln das natürlich gleich, Larissa. Ne? Wir werden gleich das Cover dazu natürlich mal googeln.
Das ist richtig schwer. Da gibt es momentan mehrere Cover, von denen ich festgestellt habe, dass sie richtig gut für Aufmerksamkeit sorgen. Aktuell aufgrund des Covers am besten verkauft werden drei Magier und ein Margarita vom Second Chance Verlag.
Drei Magier und eine Margarita.
Das genau. Klingt
ja lustig. Okay, das ist ja ganz
in ist auch, ein, okay. ist auch ein launiger Urban Fantasy, schöne Übersetzung und wie gesagt, kleiner Verlag. Und das Cover, das fällt so ins Auge, das verkauft sich sofort.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Cornelia Funke Tintenwelt-Bücher. Also nur vom ersten Eindruck, weil da lauter so kleine Symboliken, es ist alles in lila gehalten. Wir haben vorne das Margarita-Glas, dann haben wir oben einen Vogel. Ich weiß nicht, ob es ein Adler ist oder was ist das für ein Vogel? Ja, dann so Spielkarten, so Tarotkarten sind da abgebildet. Ja, okay, sehr schön.
Ja, aber das
drei
ist wirklich
Magier
schön.
Und eine Margarita.
Es gibt halt im Self-Publishing und in den kleinen Verlagen auch manchmal Coverversuche und andere Coverstile, die in großen Verlagen so nicht gemacht werden. Das Cover, glaube ich, könnte auch in einem großen Verlag funktionieren. Und wir haben dann auch manche Cover, wo man merkt, die kommen aus dem E-Book, die funktionieren aber dann doch auch im Print. Und das ist immer das Spannende.
Es sieht aber cool aus. Ich finde es ist sehr ansprechend. Richtig gut.
Aber jetzt sind wir natürlich gespannt, wenn wir schon über die Cover gesprochen haben, was du uns inhaltlich vorstellen möchtest. Du hast uns auch einen Buchtipp mitgebracht.
Ich habe einen Buchtipp mitgebracht und habe gedacht, jetzt so in der Osterzeit und beginnende Ferienzeit wäre es schön, wenn man etwas komplett Gemütliches hat, mit dem man sich einfach mal auf den Balkon hoffentlich in der Zwischenzeit zurückziehen kann und das in einem Rutsch durchlesen. Und somit ist mein Buchtipp Die Torte der Wünsche von Lili Laborde.
Die Torte der Wünsche. Sehr schön.
Von das ist ein richtig Lili Laborde.
Ah, ich habe es gefunden. Ja, genau. Mhm. Erzähl mal, worum geht's da?
Das ist ein wunderschöner Fantasy-Cozy-Crime. Es geht um einen Magier, der nicht ganz so begabt ist, aber ein Rezept findet für eine Torte, die Wünsche erfüllt und diese Torte backt und sie einem etwas mächtigeren Magier schenken möchte, um sich da gute Karten zu verschaffen, aber sich dummerweise in der Lieferadresse vertut und die Torte landet bei einer älteren Dame, die sie isst und sich wünscht, dass sie ein bisschen mehr Action in ihr Leben bekommt. Ja, und die Torte funktioniert. Also ein sehr launiges kleines Büchlein, das wirklich Spaß macht zu lesen.
Hättest du auch gern so eine Torte? Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass uns jetzt über Ostern ganz, ganz viele Leute im fantastischen Buchladen besuchen, weil das macht immer Spaß, Gespräche zu führen und Menschen kennenzulernen, neue Bücher kennenzulernen und vor allem auch neue Bücher vorzustellen.
Was macht denn diese Torte zum Beispiel? Also was wünscht die alte Dame sich denn? Ich nehme mal an, sie macht auch Gebrauch von dieser Torte, als sie erstmal den Zauber entdeckt. Ja. Was lässt sie zum Beispiel herbeizaubern? Damit verraten wir wahrscheinlich ja nicht zu viel. Ne?
Nee, also tatsächlich ist es so, sie weiß es nicht, dass diese Torte Wünsche erfüllt. Und sie isst sie und wünscht sich, dass sie wirklich ein bisschen mehr Aufregung in ihr Leben bekommt, weil sie dann findet, in der Zwischenzeit ist alles ein bisschen eintönig und langweilig geworden. Und das passiert insofern, dass herausgefunden wird, dass die Torte bei der falschen Lieferadresse gelandet ist, nämlich bei ihr. Und dieser etwas mächtigere Magier die Torte schon gerne gehabt hätte. Und der nicht ganz so freundlich auf die Suche geht.
Nach was schmeckt denn diese Torte? Ist da was Fruchtiges dabei? Ein bisschen Zabayone oder Orangencreme?
Ich habe sie leider nicht gegessen.
Okay.
Ja, Christian, ich habe vor allem heute noch nicht gefrühstückt, wie du weißt. Insofern bitte jetzt nicht so viel über Torten reden.
Das war wirklich ein ganz, ganz schlechter Tipp. Aber wirklich interessant und mal wieder was ganz anderes. Dankeschön, Sandra. Und dann können wir dich vielleicht noch nach dem Cover fragen von dem Buch, das Larissa heute vorgestellt hat, nämlich Wellness von, wer war der Autor, Larissa?
Nathan Hill.
Nathan Hill.
Das musste ich kurz überlegen. Ja. Kennst du das Buch? Also sagt dir das was? Das ist jetzt auch relativ neu auf dem Markt. Und wir fanden beide das Cover sehr unansprechend, wobei das Buch an sich gut ist.
Ja gut, das gibt es manchmal. Das ist, ich sehe das Cover. Das ist, er verrät nicht zu viel über das Buch. Das geht mir Das geht mir so mit einem meiner Lieblingsbücher, die ich auch im Laden habe, wenn ich jetzt einfach noch einen zweiten Buchtipp hinterher schieben darf. Das ist Pantopia von Theresa Hanik. Das ist eine der wenigen Utopien. Also da geht es auch um das Thema KI, aber im Gegensatz zu den meisten Geschichten, bei denen es um KI geht und dann sobald eine KI ein Bewusstsein entwickelt, geht es in die Richtung Terminator. Die stellt fest, dass die Menschen vielleicht doch nicht so intelligent sind. Und in dem Fall ist es aber eine positive KI. Und das Cover ist jetzt nicht hässlich, aber ich finde, es transportiert den Inhalt des Buches nicht.
Ja, aber es spricht mich schon an. Also man muss sagen, es ist, also wenn wir es mal kurz beschreiben können, es ist ein schwarzes Buch, dann steht Pantopia von unten nach oben in weißer, dicker Schrift und dann ist so ein grüner Kreis, der so ein bisschen in Stücke geschnitten ist, auch wieder wie eine Torte. Aber stimmt, es sagt nichts über den Inhalt, aber es würde mich jetzt neugierig machen. Es sieht irgendwie schon cool aus.
Ja,
so ein bisschen ist es mit dem Cover von Nathan Hill auch. Also es ist jetzt nicht hässlich und es ist auch schon so, dass es einem ins Auge fällt, aber direkt erraten, um was es in dem Buch geht, anhand des Covers kann ich nicht.
Nein, aber es ist interessant, auch hier geometrische Figuren, letztlich eine geometrische Figur, ein Kreis, der dann so kubistisch in verschiedene Ebenen zerteilt ist, die so alle immer leicht versetzt sind. Ja,
aber es ist, ich habe es mir erklären lassen, das ist ja jetzt tatsächlich ein Buch von einem größeren Verlag, Fischer Tor. Und ich habe es mir erklären lassen, was das darstellen soll. Das soll tatsächlich unsere Erde sein, also ein Planet. Mhm. Wir benutzen dieses Symbol bei vielen von ihren Science-Fiction-Büchern. Bei Fischer Tor wurde ja auch Ursula Le Guin neu übersetzt. Und auch bei ihr sind immer für die Planeten so ein rundes Symbol, was in verschiedenen Scheiben links und rechts gegeneinander verschoben ist, zu sehen. Und das ist so quasi ihr Symbol für diese Science-Fiction-Reihe. Das sehr muss man aber, glaube ich, wissen.
Wir blenden auf jeden Fall die Cover, während wir drüber sprechen, ein. Also schaut auf eure Geräte, dann wisst ihr auch, worüber wir sprechen und müsst nicht extra im Internet nachsuchen. Genau.
Klasse. Sandra, dann toi toi toi. Wobei bei Fantasy mache ich mir keine Sorgen, ehrlich gesagt. Das ist ein Genre, das dermaßen brummt. Wenn man einen Buchladen aufmacht, der erfolgreich werden soll, ich glaube dann mit Fantasy. Oder da liege ich nicht so ganz falsch?
Ich glaube nicht. Also definitiv ist Fantasy gerade ein Genre, was sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Und das ist auch schön so, weil es hat's verdient.
Dann toi 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 auf jeden Fall.
Und dann sag uns doch kurz noch, wo wir deinen Laden finden können. Wenn jetzt jemand gerade in Frankfurt durch die Stadt stromert, wo findet man dich?
Der ist in der Berliner Straße 27. Das ist quasi zwei Parallelstraßen vom Dom weg. Also einfach zum Dom in Frankfurt finden und dann nach links, oben und dort seid ihr dann quasi schon noch beim Marmeladen.
Hi Sandra, das finden wir. Das
sehr schön. Dann freue ich mich auf Besuch. Und wer es nicht offline findet oder nicht kommen kann, der kann mich immer online finden. Und wir haben einen Newsletter, wenn ich den kurzen Werbeblock erlaube, dann einfach anmelden.
Wunderbar. Verlinken wir auch alles auf liesunddas.com. Wir haben auch einen Newsletter, zwinker, zwinker. Und wir danken dir sehr und wünschen dir alles, alles Gute für deinen kleinen Buchladen. Und toll, dass du da mit so viel Herzblut mit dabei bist und das gewagt hast. Das ist ja wirklich momentan gar nicht so leicht. Und ich finde es ganz toll, dass es Menschen wie dich gibt. Vielen, vielen Dank.
Tschüss, Sandra. Ciao, ciao. Ja,
tschüss.
Noch ein Satz.
Der schöne Satz für heute lautet folgendermaßen. Es sind allerdings vier Zeilen. Trauer ist wie ein Schatten. Der richtet sich nach dem Stand der Sonne, fällt morgens anders als abends. Der lehnt dunkel und geduldig an der Wand, streckt sich in voller Länge über den Asphalt aus oder zeichnet hinter deinem Rücken die Silhouette einer graziös drohenden Schlange auf den zu lange nicht gemähten Rasen.
Was?
Trauer. Ich meine, das ist jetzt, Trauer ist wie ein Schatten. Trauer ist wie ein Schatten. Dieser Schatten richtet sich nach dem Stand der Sonne, fällt morgens anders als abends, der lehnt dunkel und geduldig an der Wand, streckt sich in voller Länge über den Asphalt aus oder zeichnet hinter deinem Rücken die Silhouette einer graziös drohenden Schlange auf den zu lange nicht gemähten Rasen.
Das ein ist irrer Satz. Wo kommt
ein
der her?
Satz. Aus einem Buch, das heißt Nach Matthias von Peter Zandig. Ich weiß gar nicht, ob der Niederländer ist, ich weiß es nicht genau. ist im Diogenes Verlag mal erschienen vor ein paar Jahren. Und eigentlich geht es um Matthias, der ist 40 Jahre alt und stirbt. Also er scheidet aus dem Leben und wir wissen erst einmal nicht, was ihm passiert ist. Wir hören nur von den Menschen, die mit ihm zu tun hatten. Seine Freundin, ein anderer Freund von ihm, der berufliche Zukunftspläne mit ihm hatte, seinen Eltern. Und wir erfahren dadurch immer und immer mehr über ihn und was er bei diesen Menschen hinterlässt. Ein ganz leises Buch, das zeigt, jeder trauert anders, ist aber kein trauriges Buch. Und diese eine Geschichte ist ganz süß. Wir erfahren zum Beispiel, dass er ein begeisterter Musikfan war, der in einer Booking-Agentur arbeitet, der seinen Job schmeißen wollte, weil er mit seinem Kumpel ein Musikcafé aufmachen wollte. Und jetzt kommt's. Auf dem Kassenbon, das war deren Idee, würde jeder Gast dann auch noch die Playlist bekommen, die in der Zeit, in der er im Café war, zu hören war. Ey, was ist das für eine geile Idee, oder? Im Hintergrund läuft, was ist das für eine geile Idee? Und ich frage mich, ob dieser Autor der allererste ist, der mal auf diese Idee gekommen ist, oder ob es das irgendwo gibt. Aber ist es nicht irre?
Das ist schön.
Auf dem Kassenbon am Ende die Playlist der Songs.
So ein QR-Code oder sowas sind. Würde auch gehen, weißt du, dass du es dann direkt hören kannst wieder.
Ja, also er fand es eine mega Idee. Schön, ja. Peter Zantik, nach Matthias. Auch schon mal ein ungewöhnlicher Titel, oder? Nach Matthias.
Ja,
richtig guter Titel. Ich weiß nicht, wie es im Original hieß, aber richtig gut.
Aber Christian, jetzt waren wir alle sehr, sehr geduldig, nachdem wir deinen ersten Satz vorhin gehört haben. Jetzt will ich natürlich wissen, wo kommt der her und wer sind diese beiden Franzosen?
Ja, also es ist ein ganz neues Buch. Es heißt Das Leben meiner Schwester. Und es ist von David, oh Mann, ich wollte noch nachgucken, wie man ihn ausspricht. Ich wollte in der ARD-Datenbank, wollte ich nochmal gucken. Also es ist David Föhn-Kinos. Der sagt dir vielleicht was. Ja. Der hat mal ein Buch geschrieben, das hieß Natalie küsst. Fand ich auch ganz schön. Das ist auch verfilmt worden, glaube ich, mit Audrey Tautou damals. Und er hat eben diese Biografie gemacht. Er hat eine Biografie über Lennon auch mal gemacht. Ich habe aber gelesen, Charlotte, über diese jüdische Malerin in einem ganz, ganz tollen Stil. Und das ist sein ganz neues Buch.
Ach, es das ist ein hattest kurzes du mir doch Buch. Damals geschenkt. Jetzt weiß ich, woher ich kenne.
Genau, und das ist David Föhn-Kinos.
Weil du in der Ausstellung warst. Lange Geschichte, aber ja, toll. Okay, verstehe.
Gut. In der Ausstellung, die in München lief. Und in der, die du ungefähr 4 Monate lang nicht gesehen hast. Und du hast es nicht geschafft, diese unglaublich tolle Ausstellung zu sehen von dieser jüdischen Malerin. Und ich muss gerade kurz überlegen, wie sie heißt. Sie heißt Charlotte Salomon, die auch in Auschwitz ermordet wurde, die einfach nur so privat lauter Bilder gemalt hat und die alle in so einem Buch einfach gesammelt hat, hat ihre eigene Geschichte, die Geschichte ihrer Familie ein bisschen erzählt. Und dann hat sie einem Arzt in einem französischen Dorf, hat sie dieses ganze Buch in die Hand gedrückt. Sie wurde deportiert, ist dann auch gestorben und er hat es dann später, ich glaube, ihre Eltern haben überlebt, hat es denen gegeben. Also eine jüdisch-deutsche Malerin, Dichterin mit einer unglaublich tollen Geschichte und der hat wirklich das auf so tolle Art und Weise geschrieben, in einem ganz besonderen Stil, den er hat, der mir immer so große Freude gemacht hat. Diesen Stil findet man hier leider gar nicht. Es ist ein relativ kurzes Buch, das sich auch so weglesen lässt, einfach auch perfekt für den Sommer vielleicht. Es ist eine Geschichte aus Frankreich und im Mittelpunkt steht Mathilde, eine engagierte Lehrerin, extrem beliebt. Sie liebt Literatur, für die versucht sie auch die Kinder in ihrer Klasse zu begeistern, die sie übrigens auch extrem liebt, diese Kinder in der Klasse. Und eines Tages, und wir sind schon auf Seite 3 ungefähr, bricht ihre Welt zusammen. Denn Etienne, ihr Freund, beim letzten Kroatienurlaub war noch von Hochzeit die Rede, teilt ihr mit, dass er sie verlässt. Denn seine Ex ist nach 5 Jahren wieder im Land. Man hat sich dann doch getroffen, es hat dann doch wieder gefunkt und es geht so weit, dass er Mathilde verlässt. Und die ist wirklich ganz unten. Wir leiden mit ihr mit, sie ist komplett von der Rolle und sie ist auch plötzlich nicht mehr sie selber. Und es kommt zu einer Situation in der Schule, die ich aber nicht vorwegnehmen möchte. Weil es ein bisschen so, okay, sie zieht bei ihrer Schwester ein und deren Mann. Die haben auch noch ein Kind. Und das ist eine Schwester, mit der sie nie wirklich so auf einer Wellenlinie funkte. Die beiden sind sehr unterschiedlich, aber Agathe, so heißt die, bietet ihr halt Hilfe an und fühlt sich ja auch, glaube ich, verpflichtet. Und dadurch nähern die beiden sich auch wieder so ein bisschen an, aber das sorgt auch für Reibung, weißt du, weil gleich immer so die Motive der anderen hinterfragt werden. Es ist ja ein sehr einfaches Buch, es sind eigentlich keine großen Ideen drin, aber wir leiden mit und sind immer gespannt, was ist der nächste Schritt? Was macht sie als nächstes? Sie wirft zum Beispiel in ihrer Verzweiflung alle Klamotten weg, die sie anhatte an dem Abend, als er Schluss gemacht hat mit ihr. Und dann heißt es hier, alle diese Handgriffe führte sie ein bisschen rabiat aus, wie eine Kriegerin. Aber sie lieferte sich selbst eine Schlacht. Ihr fehlte das Gegenüber. Sie kämpfte mit einer Schattenarmee. Bei solchen Beschreibungen ist der Roman am stärksten. Ja, oder dieser eine Mann wird so beschrieben, bei näherer Betrachtung war er sogar attraktiv. Er war wie ein Lied, das man gleich mitsingen konnte. Und da musst du erst mal drauf kommen. Fand ich extrem schön.
Sehr ja? schön.
Also ihre Verzweiflung packt er wirklich in einige schöne Bilder. Sie besorgt sich zum Beispiel einen Stadtplan. Wir sind in Paris, sie wohnt in Paris. Und sie schwärzt sämtliche Straßen, die sie im Kopf mit Etienne verbindet. Am Ende blieben nicht mehr viele übrig. Mathilde war auf einer einzigen winzigen Insel gefangen. Mitten in Paris. Also man ist in ihrem wirren Kopf drin. Und interessant, das wirst du auch ganz schön finden, an der einen Stelle, da meint sie selber, das Problem wären auch die Bücher. Sie ist ja so ein Literaturfreak. Und sie mutmaßt dann, sie habe zu viele Romane gelesen. Romane machen unglücklich. Die Literatur brachte nur Unheil über die Menschheit. So weit geht sie.
Warum?
Und sie beneidet ihre Schwester, die keinerlei literarische Bildung hatte und für die Flaubert lediglich eine vage Erinnerung an die Schulzeit war. Naja, da ist halt alles so ein bisschen so romantisiert auch, weißt du? Und man möchte ja auch manchmal, dass das Leben so ist wie in einem Roman und dass die Gefühle so groß sind wie in einem Roman und wir werden dadurch total verdorben. Ein Roman, der auch zeigt, wie wichtig Freunde sind, wenn dir so ein lebensveränderndes Ereignis ins Hause steht und du damit fertig werden musst. Und um das abzufedern, das ist alleine ganz schön schwer. Also ein Buch für alle, die schon mal ein gebrochenes Herz hatten. Also alle.
Also alle, genau. Ne? Sag nochmal, wie es heißt.
Das Leben meiner Schwester. Und man bleibt wirklich dabei, auch wenn ich zwischenzeitlich dachte, ach, man könne sich noch originellere Dinge ausdenken. Und dann läuft das Buch aber auf ein gutes, ein besonderes Ende hin. Es ist ein Ende, das sich lohnt. Und deshalb ein Tipp. Lässt sich wirklich ganz leicht weglesen. Das Leben meiner Schwester von David Foenkinos geschrieben und ich ärgere mich, dass ich noch nicht nachgeguckt habe, wie er wirklich ausgesprochen wird.
Das können ja vielleicht alle, die es wissen, uns einfach als Sprachnachricht schicken, dann wissen wir es nächstes Mal.
Ja.
Oder willst du jetzt gerade live nachgucken?
Weißt du was? Genau, wir können in der ARD Aussprache Datenbank, die ich hier zur Verfügung habe, da ich ja sonst auch beim SWR arbeite. Hast du auch die vom Bayerischen Rundfunk eigentlich, die Datenbank? Du bist ja beim BR?
Nö, weil ich bin ja nicht im Radio, weißt du. Ich bin ja online, da reden wir nicht so viel.
Also es wird wohl ausgesprochen Föckinos. Obwohl das N drin ist, Foenkinos, heißt es wohl Föckinos.
Und mit dem S, ich hätte gedacht, Föckinos, dass man das S nicht spricht.
Ja.
Interessant.
Ja, bei so Eigennamen manchmal schon, also es ist Föckinos. Mal gucken, ob ich das Audio abspielen kann. Ah, Föckinos heißt es.
Föckinos.
Ja, ihr konntet es nicht hören jetzt, ne? Gerade?
Nö.
Das habe nur ich gehört, glaube ich. Ja. David Föckinos. So, jetzt habe ich endlich auch das draus.
Jetzt haben wir wieder was gelernt. Sehr schön. Ja, vielen Dank.
Ja. Und er hat eigentlich einen ausgefalleneren Stil sonst. Wie bei diesem unglaublich tollen Buch Charlotte zum Beispiel. Ja, ja. Philosophiert auch ganz gern über die Liebe. Hat damals an der Sorbonne, habe ich auch noch gelesen, Literatur und Musik mit Schwerpunkt Jazzgitarre studiert, hat als Gitarrenlehrer gearbeitet, sowie in Presseabteilungen von einigen Pariser Verlagshäusern.
Interessant.
Schreibt auch Drehbücher und so, also den kennt man in Frankreich. Dieses Buch war auch wenn ich es vielleicht ein bisschen übertrieben finde, glaube ich, wochenlang Nummer 1 auf den französischen Buchlisten, so wie ich das mitbekommen habe. Aber am Ende, ihr seht, es ist ein Tipp. Ich hab's gerne gelesen und war in Mathildes Kopf ein kleines bisschen. Und ja, auch wenn mir ein bisschen das Skurrile fehlte, so ein bisschen das Originelle in der Art, aber definitiv ein Tipp.
Weißt du, was ich aber interessant finde? Ich habe das natürlich jetzt gleich geAmazoned und bei Amazon hat es 2 Bewertungen. Das ist ganz, ganz schlecht. Das hat 1, irgendwas Sterne.
Interessant, ne? Ja, und kann ich auch nachvollziehen. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass die nicht bis zum Ende gelesen haben.
Es gibt natürlich wie immer auch wieder einen Tipp vom Prominenten und heute ist das der Schauspieler, Kabarettist, Musiker und Autor Manuel Rubey. Hallo nach Wien.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
München und nach Baden-Baden nehme ich an.
Das ist richtig, genau. Und du bist auch wirklich in Wien, du bist nicht irgendwo in der österreichischen Provinz unterwegs. Nein,
ich habe in Wien gespielt gestern, es war ein bisschen spät. Aber es ist sich jetzt alles gut ausgegangen. Es ist selten so spät gewesen, aber gestern haben wir einen Geburtstag gefeiert. Ja. Deswegen, ja, alles gut.
Wer hatte Geburtstag?
Eine Mitarbeiterin in unserem Lieblingstheater sozusagen.
Ach, wie schön. Ja, Manuel hat damals, also das war ja, glaube ich, der allererste große Film, hatte den Falco gespielt in Verdammt, wir leben noch. Ich liebe ja auch ganz besonders diese Miniserie im ersten, die Glücksspieler, die vor knapp 1,5 Jahren oder zu sehen war. Ja, und Manuel schreibt halt Bücher, auch mit vielen wunderbaren kleinen Anekdoten und skurrilen Begebenheiten. Und das letzte Buch, Manuel, das heißt Der will nur spielen, auch mal ein schöner Titel. Hey, wer hat sich den Titel ausgedacht?
Den habe ich mir wahrscheinlich selbst, also ausgedacht, ich war in der Hundezone. Meine Tochter hat einen Hund, mit dem ich sehr oft spazieren gehe. Also stimmt nicht ganz, sie geht eh auch oft. Und genau, wir haben fieberhaft nach dem Titel gesucht und wir hatten wahnsinnig komplizierte Titel. Und dann, das ist so ein Satz, den man ständig hört, wenn ein Hund ohne Beißkörper auf einen zuläuft. Daher kam das. Ich bin dann drauf gekommen, dass ein berühmter Hundetrainer leider sein Programm auch so nennt, aber da war es schon zu spät.
Ja. Ja, aber der Titel, der ist super. Ja, dieses Buch ist auf jeden Fall so ein Sammelsurium aus Gedanken und kleinen Episoden aus deinem Leben, die sich manchmal im echten Leben abgespielt haben, manchmal aber auch nur in deinem Kopf. Und der Hintergrund ist, dass du ein Jahr lang auf Lesereise bist in der österreichischen Provinz, also der Manuel Rubey. Und sowas bekommt dir ja eigentlich gar nicht, oder? Das ist irgendwie so Jahrmarkt für deine Selbstzweifel. Wenn das du so alleine schön. Unterwegs bist.
Das ist
bist
ein guter Titel. Das ist der Buchtitel. Verdammt. Nächste Auflage. Jahrmarkt für meine Selbstzweifel. Das ist viel besser.
Aber es ist sehr sperrig.
Das gefällt mir. Ja, das trifft. Also ich liebe das und hasse das zugleich. Das ist ein bisschen das Dilemma. Weil ich fahre wahnsinnig gerne rum. Und lieb auch, dass Menschen sich dafür interessieren, weil sie mir mein Leben finanzieren. Und ich trete auch gerne auf, aber es gibt halt die Begleitumstände. Hässliche Wurstplatten, trostlose Autobahnkilometer oder immer mehr auf Schiene. Aber ich meine, wir müssen jetzt nicht das Kapitel Deutsche Bahn hier aufmachen.
Ne? Nein, ich war jetzt am Wochenende erst wieder in München und 3 ICEs hintereinander fielen aus. Ich kam gar nicht mehr weg aus München. 3 hintereinander wurden gestrichen, ohne Angabe von Gründen. Aber reden wir über Bücher.
Genau, und davon handelt das Buch. Ich bin seit Jahren auf Tour und mit verschiedenen Programmen und es sammelt sich ganz schön was an. Vieles ist auch nicht berichtenswert, aber ich versuche das zu trennen und das Berichtenswerte aufzuschreiben.
Und die Veranstalter, die gehören auch noch ein bisschen zu den Plagegeistern, oder? Die nerven dich manchmal auch. Erinnere ich mich doch noch aus dem Buch.
In Österreich hat man einfach nicht gelernt, Distanz zu halten und es ist eine ständige Grenzüberschreitung in allem. Und Veranstalter, wenn sie auch noch Kulturreferenten sind, das ist der Albtraum. Die hocken dann in der Garderobe und nützen ihre 15 Minuten Ruhm, obwohl ich eigentlich im Vertrag stehen habe, dass ich keine Ansprachen möchte, aber das lassen sie sich dann auch nicht nehmen, vor der Lesung nochmal rauszugehen und ihr eigenes Programm abzuspielen. Also man erlebt wirklich Zauberhaftes.
Larissa, ich habe dir aus Manuels Buch eine Doppelseite rübergeschickt mit, und Manuel ist ja wirklich einer, der liest den ganzen Tag, mit 66 Büchern, die sie lesen sollten, bevor sie sterben. Die hat Manuel in diesem Buch nämlich drin. Der will nur spielen. So, du bist auch so eine Vielleserin. Ich bin ein Gerne-Leser, aber krieg nicht so viel auf die Reihe wie ihr beiden. So, was sagst du zu diesen 66 Büchern?
Ich fand es sehr, sehr lustig, die Zusammenstellung, weil du ja von Pippi Langstrumpf Irgendwie, also die hat, über die musste ich dann sehr lachen und ich habe natürlich gezählt, wie viele davon ich schon gelesen habe. Wir hatten letztens mal die Rory Gilmore Challenge besprochen. Da sind, glaube ich, 360 Bücher oder sowas drauf, die halt immer in den Gilmore Girls gezeigt werden, die dann Rory liest. Bei dir sind es zum Glück ein bisschen weniger, aber ich habe es immerhin auf 8 geschafft. Aber das heißt, unser Buchgeschmack ist nicht sehr deckungsgleich. Also wahrscheinlich sind da mehr dabei, die der Christian schon gelesen hat. Ich weiß nicht, ob du auch gezählt hast.
Ich habe witzigerweise nicht gezählt, nee. Also auch den Murakami, ich habe fast alles von Murakami gelesen, aber nicht dieses Buch übers Laufen.
Das Laufbuch.
Weil ich eben nicht so ein Jogger bin. Was ist da hängen geblieben, Manuel, bei dem Buch?
Beim Laufen? Ja, also diese Gnadenlosigkeit, mit der er alles angeht. Also dass der, also er spricht eigentlich vom Laufen, aber vielmehr spricht er vom Leben. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil, also mir ist hängen geblieben, dass er mit 33 Jahren eine Jazzbar hatte, Kettenraucher war, ich glaube 33 oder Mitte 30, und beschlossen hat, mein Leben muss sich ändern, und zu laufen begonnen hat, zu rauchen aufgehört hat und zu schreiben begonnen hat. Und seither schreibt er, jetzt ist er Mitte 60, täglich und läuft täglich. Das ist aber auch wirklich, also da bin ich weit davon entfernt, muss ich auch sagen. Aber das, und dass er einen 100 Kilometer Griechenland Großmarathon gemacht hat und solche Dinge. Also der Typ ist auch ein bisschen wahnsinnig, muss man auch sagen.
Aber ich habe oft das Gefühl, dass Schreiben viel mit Disziplin zu tun hat. Also man liest es ja immer wieder, dass die großen Autoren wirklich sich jeden Morgen hinsetzen und brav ihre Zeichen oder Wörter runterschreiben und sich ein Ziel setzen. Und ja, es ist nicht nur Freude und kreatives Sprudeln, sondern es ist auch harte Arbeit, glaube ich.
Definitiv. Und ich sehe mich überhaupt nicht als Autor, sondern mache das so nebenbei. Aber was ich wirklich seit vielen Jahren mache, das hat mich Campino, ich glaube, darüber haben wir, Christian, schon mal gesprochen. Campino hat das in einem Interview erzählt und dann habe ich mir gedacht, der schreibt täglich, seit 30 Jahren täglich eine Seite. Und ich habe das in meiner Jugend gemacht als Tagebuch und dann habe ich das vor 7 oder 8 Jahren gelesen und seither bin ich wirklich seit 7 oder 8 Jahren dabei, täglich als allererstes morgens eine Seite zu schreiben.
Oh nein.
Und die muss gar nicht gut sein, sondern es ist wundervoll. Es ordnet mir den Tag. Also ich kann mich irgendwie sortieren. Das ist oft Schrott und irgendwas. Das wird auch nie jemand lesen. Ich hoffe, ich erkenne, wenn es ans Sterben geht, dass ich das Zeug verbrenne vorher. Aber es ist wundervoll. Das kann ich jedem und jeder nur wirklich ans Herz legen.
Was ist der Fachbegriff dafür? Morning Papers oder sagt man, glaube ich, im Englischen und auf Deutsch?
Ich möchte es nicht Tagebuch nennen, weil das ich habe mir von Dylan Chronicles ausgeborgt. Mhm. Also Chroniken. So meine Lebenschroniken. Aber jetzt habe ich einen neuen Titel. Jahrmarkt. Nein, wie hast du es genannt? Ich habe schon wieder vergessen.
Jahrmarkt für meine Selbstzweifel.
Ja, das ist es.
Ja, also die Morning Pages. Aber es gibt doch noch einen deutschen Begriff dafür, oder nicht? Also es hat ja auch mit Tagebuch nichts zu tun. Es soll ja auch nichts Chronologisches aufschreiben, sondern man soll sich einfach nur die Gedanken runterschreiben, ohne nachzudenken. Und Morning Pages. Und ich meine, es gab mal einen deutschen Begriff. Aber wenn, dann wüsstet ihr es. Bevor wir einen Buchtipp von dir bekommen, Manuel, will ich dich ganz kurz nach einem Buch fragen. Mhm. Das hat dir deine Verlegerin mal geschenkt. Mhm. Ein Buch, das dir geholfen hat, von Emily Pine, Botschaften an mich selbst. Und ich sehe gerade, es ist auch bei deinen 66 Tipps nämlich dabei. Mhm. Was ist das für ein Buch? Welche Botschaft kannst du uns aus dem Buch mitgeben?
Ich kann die Botschaft mitgeben, es zu lesen, weil es ist jetzt lang.
Ja, ich weiß, es lange,
in meinen Chroniken suchen. Nein, die schreibt gnadenlos. Also es ist wahnsinnig traurig und unendlich schön. Sie schreibt Also ich finde es ein wahnsinnig feministisches Buch und als Vater von 2 Töchtern, die gerade in ein Alter kommen, wo Pubertät und Körper und sie schreibt von ihrem gescheiterten Versuch, ein Kind zu bekommen und über Scham und über den Alkoholismus im Elternhaus. Also es ist wirklich alles harter Tobak, aber sie findet in dem allen irgendwie auch immer was Hoffnungsfrohes. Das ist in Erinnerung geblieben. Und es ist einfach eine gnadenlose, liebevolle Selbstermächtigung gegen alles Schreckliche.
Ich habe den Eindruck, dass du Listen ganz gerne magst, oder?
Dieser Eindruck stimmt.
Was ist denn deine Lieblingsliste momentan?
Und man muss ja sagen, das erste Buch, das Manuel geschrieben hat, das hier hinten auch noch steht, einmal noch schlafen, dann ist morgen. Ich liebe auch diesen Satz. Und den hätte sich keiner besser ausdenken können als deine Tochter. Einmal noch schlafen, dann ist morgen.
Ich habe jetzt parallel natürlich, weil du kannst mich natürlich hier nicht, ich habe ja meine Aufzeichnungen, meine Listen. Ich habe jetzt natürlich sofort parallel Emily Payne meine Aufzeichnungen gesucht. Ah. Ich zitiere jetzt Emily Payne noch schnell, okay, wenn du mich schon danach gefragt hast.
Weil so organisiert ist.
Ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Dieses Glück ist nicht vollkommen oder schmerzfrei. Es liegt eine Trauer darin und es ist dadurch noch stärker. Ich erzählte Geschichten, um die Nicht-Existenz zu bannen. Mir kam es nicht in den Sinn, dass Geschichten wahr sein mussten. Ich dachte, sie müssten nur interessant sein. Ich erzählte den Kindern in der Klasse Geschichten. Ich erzählte ihnen, dass ich unter Wasser atmen könne wie eine Meerjungfrau. Und so weiter und so weiter. Tolles Buch.
Den Satz liebe ich. Alleine Geschichten. Ja, das ist doch auch in Hollywood das Entscheidende, oder? Die Geschichten müssen überhaupt gar nicht stimmen. Genau. Geschichten also müssen gut sein, sie müssen nicht stimmen.
Ja, und da habe ich jetzt gerade ein anderes Buch, das habe ich gar nicht vorbereitet. Der erzählende Affe oder so, das ist ein Sachbuch. Und das sind zwei Wissenschaftler, die nachweisen, dass das Erzählen vor allem kam. Also wir haben uns überhaupt erst vom Affen abheben können, als wir begonnen haben, Geschichten zu erzählen, um irgendwas begreiflich zu machen. Also quasi der erste Mensch vor 100.000 Jahren, dem seine Bleibe weggesprengt wurde, weil ein Vulkan ausgebrochen ist, musste eine Geschichte erfinden, um dem Ganzen einen Sinn zu geben. Und dadurch konnten wir uns irgendwann über den Rest sozusagen erheben und zu dem werden, ob man das jetzt gut findet oder nicht, was wir heute sind. Also die Geschichte, das Erzählen der Geschichte, ob sie wahr ist oder nicht, steht am Anfang der Menschheit. Das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken.
Ach, wie toll. So, und dann noch eine Liste, Lieblingsliste aktuell, nach der Larissa gefragt. So,
genau, nach der Larissa gefragt. Ich würde es relativ banal, ich habe mir gerade eine Liste gemacht von Sportbekleidung, was ich gerne... Das ist wahnsinnig. Ich spiele wahnsinnig gerne Tennis und laufe gerne. Und man sieht dabei aber immer so schrecklich aus. Und jetzt haben wir gedacht, nein, ich muss jetzt eigentlich da auch, wenn ich mich da schon so quäle, möchte ich mich da gut fühlen. Und jetzt habe ich gerade so eine Liste von Links, das habe ich erst begonnen, weil ich, wo man vielleicht elegante Sportkleidung finden könnte. Diese Liste starte ich gerade.
Manuel ist ja ein Sportbesessener. Und ich glaube, nachdem wir fertig sind, gehst du jetzt auch gleich joggen, ne? Mit einem Freund.
Das stimmt. Ja, das ist korrekt. Das habe ich dir erzählt.
Das hast du mir erzählt, deswegen
ja, okay, weiß ich es ja nicht. Jetzt wäre es schon spooky gewesen, wenn du das auch noch erahnt hättest.
Nein. Soll ich euch eine Strecke noch geben, die ihr am besten lauft?
Das würde ich dir sogar zutrauen. Du kennst dich ja als Vielreisender überall aus.
Ich war nur einmal in Wien bisher. Ja, ein einziges Mal. Und du warst der erste Mensch, mit dem ich in Wien gesprochen habe damals.
Das ist mir eine große Ehre.
Ich kam an und wir waren kurz was trinken. Es war wirklich ein Hochsommertag und Manuel war der allererste Mensch, mit dem ich in Wien gesprochen habe.
Ja, ist sich, ne? Auch wieder egal, ob es wahr ist oder nicht, das ist eine schöne Geschichte.
In dem Fall ist es aber, glaube ich, wahr. Aber du meinst, ich müsste vielleicht noch irgendjemanden
mit. Vielleicht hast du vorher mit dem Vermieter oder
Busfahrer. Du hast völlig recht. Oder so. Möglicherweise also, war eine Vermieterin von dem Zimmer.
Du bist ein freundlicher Zeitgenosse, du hast bestimmt vorher auch schon jemanden angelabert. Also, aber die Geschichte ist gut.
Die Geschichte ist gut. So. Manuel, wir sind jetzt total gespannt auf deinen Buchtipp. Welches Buch legst du uns ans Herz? Welches müssen wir auf jeden Fall lesen?
Ich habe es hier. Gabriele von Arnim, Der Trost der Schönheit.
Aha.
Okay. Ich glaube, es war noch nicht auf eurer Liste.
Nein.
Ich lese es gerade. Deswegen bin ich eigentlich mittendrin und dachte mir, es soll ja auch was Aktuelles sein. Ne? Ich könnte natürlich auch ganz viele andere... Aber es macht mich ganz, es holt mich ziemlich ab. Ich finde es auch wieder ganz schrecklich und ganz wunderschön. Also sie schreibt vom Verlust, weil sie ihren Mann verloren hat, der ist gestorben. Und dass sie mit dem Alter kämpft ohne Ende und aber zu der Erkenntnis kommt, dass die Schönheit ist das Einzige, was uns bleibt. Wir müssen in kleinen Dingen den Trost der Schönheit suchen. Und das finde ich, und es ist jede Seite, an jeder Seite ein Kerker sprengender Gedanke. Also es ist wirklich, ich möchte die Frau kennenlernen. Wenn ihr einen Draht zu ihr habt.
Weißt du denn irgendwas über sie?
Ich habe einfach nur jetzt ein bisschen Wikipedia befragt, aber eigentlich ist sie mir vorher, mir hat das eine Freundin empfohlen, ich weiß eigentlich kaum etwas über sie. Aha. Aber das werde ich noch nachholen.
Larissa, hast du mal was von ihr gelesen?
Ich habe genau dieses Buch angefangen und ehrlich gesagt abgebrochen. Ich kam da nicht rein.
Witzig.
Das ist ja jetzt doppelt interessant. Weil es dich zu traurig gemacht hat oder weil es dich nicht interessiert hat oder?
Weil ich gemerkt habe, ich muss mich zwingen, weiterzulesen. Und dann hatte ich irgendwann mal, ich habe mich ein paar Mal gezwungen und irgendwann hatte ich keine Lust mehr und habe ein anderes Buch gegriffen. Aber wir haben da schon oft drüber gesprochen. Manchmal musste ich so ein Buch ja auch zur richtigen Zeit erwischen. Also, dass du in der richtigen Stimmung bist, um genau dieses Buch gerade lesen zu wollen. Also ich fand es nicht schlecht, also ich habe es nicht weggelegt, weil ich es schlecht fand, sondern es war irgendwie nicht die richtige Zeit für dieses Buch und ich habe es noch da liegen und denke mir, vielleicht traue ich mich irgendwann mal nochmal. Also du machst mich ja jetzt dann doch wieder neugierig drauf, weil dich begeistert ist.
Es ist ein philosophisches Buch oder,
ja, würde ich
oder ein
sagen,
autobiografisches vor allem?
Es ist wahrscheinlich vor allem autobiografisch. Ich kenne sie, wie gesagt, nicht, aber ich habe das Gefühl, sie erzählt relativ gnadenlos über das, was ist und das, was sie erlebt hat. Ich bin im Moment ein bisschen durch mit Romanen. Also ich hab gerade keine Glückssträhne, was Romane betrifft. Ich habe das Gefühl, dieses Selbstbefindlichkeitszeug, das kenne ich gerade alles schon. Und da habe ich jetzt ein paar Sachen weggelegt. Und deswegen ist es vielleicht, hat mich deswegen das vielleicht gerade erwischt. Ja,
ja, toll.
Darf ich noch ganz kurz zum Abschluss Gabriele von Arnim auch zitieren?
Ja, du musst.
Es geht darum, Schönheit und Schönes im Alltag in verborgenen Schlupflöchern aufzuspüren, im Schmerz, im Zitronenduft, im Atmen, in Krisen und Dissonanzen oder in dem im Regen schimmernden Blätterteppich am Spielplatzzaun. Das ist wahnsinnig pathetisch, aber mich holt das so ab. Ich freue mich dann, dass es Sprache gibt.
Ja.
So, entschuldigt bitte.
Nein, das hat sie super, super formuliert. Ich liebe solche Formulierungen. Ich liebe ja auch bildhafte Sprache. Mhm. Die Bilder im Kleinen sind überhaupt das Größte. Das ist das Einfachste, was uns wirklich großes Glück beschert. Die kleinen Dinge im Alltag in der Lage sein zu sehen, das bringt Glück. Das ist die Definition von Glück, wenn man das schafft.
Wenn man das, vor allem, wenn man das nicht schafft, dann bleibt uns echt wenig, weil dann muss man sich auf irgendwelche Riesenträume fokussieren, die eh nicht eintreten. Deswegen finde ich das... Mich würde wahnsinnig gerne noch deine Liste, Larissa, ich würde gerne deine Leseliste überprüfen. Kann ich die irgendwie bekommen?
Vielleicht gibt es ja doch mehr Überschneidungen. Ich kann dir die Excel-Liste schicken, natürlich. Von 2007 bis heute, die Excel-Liste, kriegst du den Link später.
Fantastisch, ich wusste es, dass du das auch machst. Ja, bitte.
Du schickst sie Manuel bitte einmal und dann in 3-4 Wochen können wir mit Manuel vielleicht ganz kurz nochmal schnacken mit seinem Kommentar zu deiner Liste.
So ist es. Sehr, sehr gerne sogar.
Hilfe. Okay. Na gut.
Ja, Larissa, das hast du dir eingebrockt mit deiner Kritik.
Ja, das habe ich mir mit einem gemacht. Okay, na gut. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Manuel, dass du dir die Zeit genommen hast. Einen guten Lauf wünschen wir dir jetzt noch.
Dankeschön.
Und natürlich viele, viele gute Bücher, die jetzt noch in deiner Zukunft liegen, die auf dich warten, gelesen zu werden.
Danke euch für die Einladung. Alles Liebe. Dankeschön.
Schöne Grüße nach Wien.
Und Manuel, sammelst du auch Material für ein drittes Buch jetzt? Kommt da nochmal bald wieder was? Also
im Moment habe ich das Gefühl, es kommt überhaupt nichts. Ich schreibe zwar, aber im Moment ist das alles nicht zu gebrauchen. Aber es gibt ja genug Bücher. Es muss ja keines mehr kommen. Aber wer weiß, vielleicht kommt irgendwann. Im Moment sogar ein Roman begonnen, aber das muss niemand lesen. Wirklich, das ist leider...
Dabei würde den jemand verlegen, oder? Also das ist ja das Gute.
Verlegen würde den jemand, das ist das Schreckliche. Aber da muss man sehr aufpassen, dass man sich dann...
Naja, Manuel ist ja auch unterwegs zurzeit mit dem Simon Schwarz, mit einem Programm, das ihr euch zusammen geschrieben habt und habt. Und es läuft richtig gut, oder? Denn da hattet ihr wahrscheinlich auch wirklich, so wie ich das mitbekommen habe, auch in eurem Podcast, richtig Bammel, oder? Dass das nichts werden könnte.
Ja, vor allem, weil Simon funktioniert anders als alle anderen Menschen. Da kann man eine extra Podcast-Folge machen. Der verweigert Pointen zum Beispiel. Erst wenn die Tragödie klar ist, sucht er den Humor. Und das war einfach gegen Ende hin echt knapp. Also wir hatten 3 Wochen vor Premiere ein Programm, das lustig sein muss, weil das ist ja der einzige Deal, und hatten noch keine Pointen. Aber ich glaube, wir haben sie mittlerweile gefunden.
Okay. Ja. Klingt gut. Demnächst auch in München dann, mit mehreren Terminen, unter anderem im Lustspielhaus, Manuel Rubey und Simon Schwarz. Und euer Programm heißt Das Restaurant? Habe ich das richtig in Erinnerung? Das Restaurant?
Richtig in Erinnerung. Das Restaurant.
Das ist ja ein relativ unspektakulärer Titel eigentlich.
Ja, das kommt, wenn man einen Pressetext abgeben muss und Termine macht und noch kein Stück hat. dann macht man was Unverfängliches und dann nennt man das Restaurant und schreibt dem dann hinterher.
Jetzt finde ich es wieder gut, ehrlich gesagt. Jetzt finde ich es geradezu genial.
Ja, siehst du?
Also, so, Grüß nach Wien.
Danke euch vielmals. Alles Liebe.
Vielen Dank. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Wir bitten euch ja natürlich auch immer um Buchtipps, um eure Sprachnachrichten. Diesmal kam leider nichts rein. Allerdings hat sich Gerlinde nochmal gemeldet. Die hatte uns ein Buch empfohlen und wir hatten uns gefragt, wie man denn die Autorin richtig ausspricht. Und da antwortet sie uns jetzt nochmal drauf. Das geht jetzt hin und her. Schön, Gerlinde.
Schön, dass ihr meine Empfehlung, das Wechselbällchen, bei euch im letzten Podcast erwähnt habt. Christine Lavant ist keine Französin. Man spricht sie Christine Lavant. Sie ist eine österreichische Schriftstellerin, vor allem für ihre Lyrik bekannt. Letztes Jahr beging man ihren 50. Todestag. Da wurden einige neue Dinge aufgelegt und publiziert. Kann man mal reinlesen. Die Christine Lavant stammt aus einer Bergarbeiterfamilie, bildungsferne Schicht, einfache Sprache und doch wortgewaltig. Kann man gerne mal kennenlernen. Was ich auch noch sagen wollte, ich bin ja aus dem Innviertel in Oberösterreich, bayerisches Grenzgebiet, und ich finde es immer wieder, vor allem auch, weil ich einige Jahre in Wien gelebt habe, sehr herzerwärmend, wie Christian immer wieder versucht, bayerische, österreichische und Wiener Dialekte anzuwenden. Herzerwärmend, weiter so. Danke für euren Podcast.
Unangenehm.
Unangenehm. Nein, herzerwärmend, Christian. Das hat mich daran erinnert, als du mir damals den Bergdoktor empfohlen hast und ich habe die ersten Folgen geguckt und habe dann zu dir gesagt, also mich irritiert ja, dass die Mutter vom Bergdoktor bayerisch spricht und der Bergdoktor österreichisch und der Bruder vom Bergdoktor bayerisch. Und dann hast du gesagt, was, das ist mir gar nicht aufgefallen, wo ich mir dachte, siehste, das sind so Sachen, wenn du hier in der Region lebst, Bayern oder ja, Österreich, dann merkst du das natürlich sofort, aber für alle anderen ist es alles das Gleiche, glaube ich. Gell? Das klingt sehr ähnlich.
Vermutlich schon, ja. Und das Interessante ist, dass der Bruder vom Bergdoktor, der kommt ja eigentlich aus Hannover.
Der ist in Hannover. Ich dachte geboren. Vom Bodensee irgendwo. Ach so, okay.
Also er ist zumindest in Hannover geboren.
Okay, ja, siehst du
ja,
mal.
Ja, also dafür macht das ganz schön gut, glaube ich, ne?
Die multikulturelle Bergdoktorfamilie, genau. Also vielen Dank, Gerlinde, nochmal dafür, für die Richtigstellung. Wir haben heute viel gelernt über die Aussprache von Autoren und Autorinnennamen. Und genau, und trotzdem bitte ich darum, wenn ihr ein Buch habt, das ihr gut findet, ich habe es jetzt schon ein bisschen runtergeschraubt, es muss nicht das Buch, beste Buch der Welt sein, dann schickt uns doch bitte eine Sprachnachricht an liesunddas@gmail.com. Würden wir uns sehr darüber freuen, weil ich finde, dass das ja schon auch nochmal eine Facette ist, die wir hier brauchen, dass wir einfach noch mehr unterschiedliche Buchtipps mit reinbringen. Nicht nur die von den Autoren und Autorinnen oder aus den Buchhandlungen, sondern und unsere eigenen, sondern eben auch von denen da draußen, oder?
Eigentlich geht es nur um uns. Also eigentlich wollen wir Buchtipps bekommen. Deswegen machen wir diesen Podcast. Wir wollen Buchtipps bekommen. Deswegen laden wir uns Prominente ein. Und wollen von euch das hören. Das ist der einzige Zweck. Nein, ganz lustig. Kommt bestimmt noch was demnächst.
Genau, ich hoffe es. Wir haben natürlich am Ende des Podcasts immer noch eine wunderschöne Rubrik, um die du dich komplett alleine kümmerst, weil ich da einfach nicht geeignet dafür bin. Und zwar hast du uns hoffentlich wieder ein Gedicht mitgebracht.
Und noch ein Gedicht.
Letztes Mal hat doch jemand erzählt, es lohnt sich, alles von Erich Kästner zu lesen. Mhm. Du weißt, ne?
Ja.
Also, ich habe deshalb heute mal etwas, naja, Klassischeres mitgebracht. Sonst sind es ja immer wirklich sehr zeitgenössische Gedichte, die so toll sein können. Aber als du von Kästner gesprochen hast, ich habe noch so viel zu entdecken bei Kästner. Aber es gibt eben so ein paar Gedichte, die kennt man und die sind einfach... Die sind so originell. Weißt du, bei vielen Gedichten, die so, was weiß ich, 100 Jahre alt sind, da fragt man sich manchmal irgendwie so, okay, warum? Was ist da so besonders dran? Weißt du, ja, aber wie das formuliert ist, ey, das kriegen wir heute tausendmal besser hin. Das, also im Nachhinein, also hat es das eigentlich nicht überstanden, die Zeit, ne? Bei Erich Kästner, genauso wie bei Mascha Kaleko, meinetwegen auch Ringelnatz oder Tucholsky, da ist es ja wirklich so, dass du auch heute noch spürst, wie erfrischend, wie originell, wie auch lustig das formuliert ist. Und Erich Kästner hat Gedichte geschrieben, die sind einfach großartig. So, dieses ist ein Gedicht, das gefällt nicht allen. Warum auch immer. Ich glaube, manche fühlen sich da auf den Schlips getreten. Aber wenn man den Hintergrund kennt, dann vielleicht nicht. Es heißt sogenannte Klassefrauen. Kennst du das?
Nein.
Dann kennst du nicht. Also sogenannte Klassefrauen. Also, sind sie nicht pfui-teuflisch anzuschauen? Plötzlich färben sich die Klassefrauen, weil es Mode ist, die Nägel rot. Wenn es Mode wird, sie abzukauen oder mit dem Hammer blau zu hauen, tun sie es auch und freuen sich halbtot. Wenn es eine Mode wird, die Brust zu färben oder falls man die nicht hat, den Bauch. Wenn es Mode wird, als Kind zu sterben oder sich die Hände gelb zu gerben, bis sie Handschuhen ähneln, tun sie es auch. Wenn es Mode wird, sich schwarz zu schmieren, wenn verrückte Gänse in Paris sich die Haut wie China-Krepp plissieren, wenn es Mode wird, auf allen Vieren durch die Stadt zu kriechen, machen sie es. Wenn es gelte, Volapük zu lernen, ich weiß gar nicht, was Volapük ist, weißt du, was
es
ist?
Keine Ahnung.
Wollte ich noch nachgucken. Wenn es Mode wird, wenn es gelte, Volapük zu lernen und die Nasenlöcher zuzunähen und die Schädeldecke zu entfernen und das Bein zu heben an Laternen, morgen könnten wir es bei ihnen sehen. Denn sie fliegen wie mit Engelsflügeln immer auf den ersten besten Mist. Selbst das Schienbein würden sie sich bügeln. Und sie sind auf keine Art zu zügeln, wenn sie hören, das was Mode ist. Wenn's doch Mode würde, zu verblöden. Denn in dieser Hinsicht sind sie groß. Wenn's doch Mode würde, diesen Kröten jede Öffnung einzeln zuzulöten. Denn dann wären wir sie endlich los. So, das ist ja jetzt fett gereimt. Ich bin ja gar nicht so ein Fan von solchen Reimen. Aber das ist schon sehr originell. Aber wenn man bedenkt, das ist knapp 100 Jahre her.
Nicht schlecht. Das hätte ich jetzt ihm jetzt gar nicht zugetraut. Böse, böse, böse.
Ja, also er konnte eventuell auch mit Frauen, weiß nicht, ob generell nicht so viel anfangen, habe ich irgendwo mal gelesen. Aber in diesem Fall natürlich Frauen, die nur der Mode folgen, die auf ihr Aussehen achten, die sind für ihn oft zu dumm und wirken auch quasi abstoßend auf ihn. Also Trends hinterherlaufen und da, ich weiß, was er meint. Ich finde Trends hinterherlaufen auch total dumm eigentlich, wenn man sich nach anderen richtet und eben nicht nach dem, was vielleicht einem selber gefällt. Ja. Eigentlich ist es wirklich eine Bankrotterklärung von Menschen, Trends hinterherzulaufen, nur weil es andere machen. Eigentlich
Stichwort
ist schade.
Arschgeweih, oder?
Arschgeweih, ja. Also mit 20 Jahren Verspätung fand ich Arschgeweih dann irgendwie ganz interessant und ganz hübsch. Also ich finde es ästhetisch eigentlich hübsch. Er wird natürlich belächelt. Nein, ich habe keins. Aber ich könnte es mir vorstellen. Also ich meine, was hat man davon, wenn man es hinten nicht angucken kann, denke ich
mir. Ja, das verstehe ich auch immer nicht. So Tattoos am Rücken verstehe ich nicht, weil man sie selber ja da nie sieht. Fände ich total schade drum. Nee,
nicht mal im Spiegel. Aber das Arschgeweih an sich finde ich hübscher als irgendwelche Initialien. Oder so eine langweilige Schlange. Oder meinetwegen einen Anker. Wobei ein Anker, der steht so für die Seefahrt, da verstehe ich die Assoziation sofort. Aber manche machen einfach nur irgendwie so ein paar Buchstaben, einen kleinen Satz oder einfach nur ein Kreuz oder so. Und das finde ich relativ langweilig. Und da ist das Arschgeweih mit 20 Jahren Verspätung. Trotzdem finde ich irgendwie ästhetisch ganz hübsch eigentlich.
Christian, das ist ein wunderschönes Schlusswort für unsere Podcast-Folge.
Oder?
Sehr, sehr schön. Das waren jetzt wieder ganz, 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 ganz viele Buchtipps für euch. Ich hoffe, ihr seid neugierig geworden auf das ein oder andere Buch. Ich hoffe natürlich, ihr schreibt uns auch gerne mal an lesunddas@gmail.com oder ihr kommt rüber in unsere Steady-Community. Da gibt es die Folge immer ein bisschen früher und wir quatschen auch ein bisschen mit euch oder schreiben momentan noch, weil es sind noch eine ganz kleine Community. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch rüberkommt und uns ein bisschen unterstützt bei dem, was wir hier tun, damit wir noch mehr Bücher kaufen können. Es ist so schlimm. Es ist echt so schlimm. Naja, genau. Aber wir hören uns dann in 2 Wochen auf jeden Fall wieder. Wieder am Dienstag. Und bis dahin, frohes Lesen. Tschüss.
Servus von hier. Bis die Tage.